Radio 1, nur für Erwachsene.
Der neue Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung ist draußen und wieder steht da drin, was wir längst wissen. Zigtausende sterben jedes Jahr an Alkohol und Nikotin. Totgekifft hat sich dagegen, noch keiner. Und schreien Sie jetzt bitte nicht, die Profis verharmlosen den Konsum illegaler Drogen. Ganz im Gegenteil. Wir wollen aufklären und deshalb fragen wir einen Experten um Rat. Dr. Henrik Jung-Aberle ist Drogen- und Präventionsforscher am Institut für medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Heidelberg und Co-Autor des neuen Drogenratgebers Hai sein. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Im Internet las ich über einer Rezension Ihres Buches die Überschrift Kiffen aber richtig. Gibt's das wirklich? Richtigen und falschen Drogenkonsum?
Na klar, das kann man sowohl aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch ganz alltagspraktisch sehen. Es gibt Leute, die gut mit Alkohol oder anderen Drogen umgehen können, natürlich auch mit Cannabis, und Leute, die das nicht so gut tun. Was gehört zu einem guten Umgang dazu? Da ist sicherlich Pausen machen können, zu wissen, wann ist die richtige Zeit, in einen Rausch zu gehen, die eigenen Motive zu kennen, sich von anderen abzugrenzen, die vielleicht nicht so positive Motive haben. Das sind alles Wissensdinge, das muss man kennen, ja.
Was war Ihre Aufgabe bei diesem Buch?
Ich habe die wissenschaftlichen Texte geschrieben oder die Texte, in denen wir mal versucht haben aufzurollen, warum denn in unserer Gesellschaft hauptsächlich negativ über Rausch gesprochen wird. Also wir haben uns natürlich schon die Frage gestellt, wie kann man denn eigentlich etwas über Rausch lernen, wenn man nur über Sucht und nur über die negativen Seiten spricht? Die verleugnen wir keineswegs. Also das Buch hat versucht, eine Balance darzustellen zwischen dunklen und schattigen und Lichtseiten des Rausches. Also
ja, tatsächlich hat ja jeder, der schon mal einen über den Durst getrunken hat oder was auch immer genommen, vermutlich auch ein schlechtes Gewissen hinterher. Wo kommt das her?
Erstmal natürlich auch von der sozialen Einbettung des Rausches. Also das macht ja auch Sinn, dass wir Menschen lehren und auch ein Feedback geben, wann ist die falsche Zeit für einen Rausch. Und was Sie jetzt sagen, ist ja interessant. Es gibt einen Teil der Menschen, den kann man leider gar nicht so ganz genau beziffern. Da sind wir noch nicht so weit in der Forschung. Der lernt über Grenzüberschreitungen, wo die eigenen Grenzen sind. Also über den Durst zu trinken oder beim Konsum von illegalen Substanzen wie Cannabis halt eine zu hohe Dosis zu nehmen. Und lernen bedeutet dann halt auch zu wissen, es entweder nicht mehr zu tun, gar nicht mehr zu tun oder dann wohl dosiert.
Ja. Ist das nicht genau das Problem bei Drogen, dass niemand so genau von sich selber sagen kann, was ist denn eine zu hohe Dosis? Weil oft ist es so, wenn man dann einen Schritt weitergeht, ist man bereits süchtig oder nicht?
Ja. Also wir haben ja so circa 15-16% Menschen in Deutschland, die riskant Alkohol konsumieren. Und offensichtlich haben die große Schwierigkeit, die rechte Dosis zu finden. Wir haben andererseits von den 96% der Bevölkerung, die Erfahrungen mit Alkohol hat, sehr viele Menschen, die klug dosiert und im Wesentlichen sogar ihre Gesundheit fördernd mit Alkohol umgehen. Das ist jetzt keine Leugnung der Tatsache, dass Alkohol ein schwerwiegendes Zellgift ist, Organschäden auslösen kann und so weiter und so fort, und dass es auch die Lebenszeit insgesamt verringert, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Dennoch, die Menschen trinken ja nicht wegen dieser negativen Wirkungen, sondern wegen der positiven sozialen und psychologischen Wirkung.
Sie ziehen da in diesem Buch auch verblüffende Parallelen zu Dingen, die niemand so richtig mehr als Droge wahrnimmt. Also ich habe bei Ihnen gelernt, 4 bis 5 Tassen Kaffee am Tag können mein Leben um 2 Jahre verkürzen.
Also fantastische Studie, auf die ich selbst gestoßen bin in den letzten letzten Monaten. Das ist eine schwedische statistische Untersuchung mit mehreren 10.000 Menschen. Würde kaum jemand draufkommen, oder? Dass man Kaffee als Droge bezeichnen kann. Droge ist für uns in diesem Buch, und das macht auch wissenschaftlich viel Sinn, jede Substanz, die das Erleben und das Wahrnehmen zeitweilig verändert. Und das ist bei Kaffee schon auch so. Das ist auch bei diesen kleinen Dingern, die Menschen anstecken und qualmen, genannt Zigaretten, so, dass es, wenn man genau aufpasst, dass es eine Veränderung der Wahrnehmung auslöst. Die bezeichnen die Leute nicht als Rausch, aber dennoch ist das eine solche Veränderung. Und jetzt, wenn man sich jetzt mal fragt, sehr viele Motive, warum Menschen solche Rauschzustände suchen. Und unser Job ist sicherlich auch, sowohl als Wissenschaftler, als Journalisten, als Eltern, die positiven von den negativeren Motiven zu unterscheiden zu lernen.
Sie wollen also Rausch und Sucht nicht unbedingt als Zwillingspaar verbunden wissen. Bei manchen Drogen muss man das aber auch. Ich habe gelernt, Nikotin, da kann man eigentlich nicht rauchen, ohne süchtig zu sein, oder?
Nee, das geht schon, aber es gibt einfach Substanzen, die haben ein wahnsinnig hohes Suchtpotenzial. Dazu gehören sicherlich die Opiate, dazu gehören auch Kokain und ganz oben Nikotin. Selbst bei Nikotin und auch bei Heroin gibt es natürlich Menschen, die nicht süchtig werden. Also es ist ja sogar so, und es gibt einige Untersuchungen, die weisen darauf hin, dass etwa die Hälfte der Menschen, die einmal in ihrem Leben mit Heroin in Kontakt gekommen sind, gar nicht weitergehen in Richtung Sucht, sondern aufhören oder nur kontrolliert konsumieren. Aber das wäre ja nicht zu empfehlen, wenn Sie sich vorstellen, eine Substanz, bei der die Hälfte der Menschen dann wirklich negative Erfahrungen macht oder so eine Krankheit wie Sucht erlebt, das ist schon eine schwierige Droge.
Ja. Ihr Buch will dazu beitragen, die Drogendiskussion zu versachlichen. Ich nehme an, Sie ahnen, das wird nicht funktionieren, oder?
Es gibt beliebte Narrative, die Politiker so durchs Dorf treiben oder treiben müssen. Leider muss auch die Drogenbeauftragte immer so bestimmte Sprachformeln ins Mikrofon weitergeben, die nicht unbedingt dazu beitragen, dass es sachlicher wird.
Also, was fällt Ihnen da an?
Wir haben die Cannabis-Debatte angesprochen. Mhm. Also, das ist ganz, ganz schwierig, wenn man jetzt nur die Qualitäten der Substanzen vergleicht, Alkohol und Cannabis, dann ist ganz klar, Cannabis ist die weniger gefährliche Substanz. Keiner sagt, dass es eine Droge gibt, die ungefährlich ist. Aber rational wird unsere Politik dadurch noch nicht. Also Alkohol ist ja nicht nur eine legalisierte Droge, sondern sie wird massiv beworben. Das ist auch aus wissenschaftlicher, aus gesundheitspolitischer Sicht eine ganz schwierige Tatsache. Also ich sag nur Beispiel, Alkoholwerbung vor Spielen der deutschen Nationalmannschaft.
Präsentiert von. Ja. Gut, wer also wirklich mal lernen möchte, was Drogen tatsächlich sind, wie sie wirken im Körper, warum wir Drogen nehmen, die Kulturgeschichte etc. pp. Und viele wissenschaftliche Texte mit Studien, der sollte sich dieses Buch anschauen. Es heißt High Sein. Es ist geschrieben von Jörg Böckem, von Henrik Jung-Aberle, Immanuel Jörg und Julia Kluttig. Es hat 312 Seiten und ich bedanke mich beim Präventionsforscher Dr. Henrik Jung-Aberle von der Uni Heidelberg. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und schönes Wochenende.
Ja, tschüss.
Und Sie ahnen, was für ein Stück ich jetzt spiele hier danach von The Verve, The Drugs Don't Work.